Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Noch einmal, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Nicht wahr, liebe Brüder und Schwestern, das ist ein Appell, der lieblich klingt in unseren Ohren und den wir uns auch gern zu eigen machen. Wir wissen aber auch, dass ein schöner Appell wie dieser seine Ursache auch in unausgesprochenen Nöten haben kann. Die Situation, in die hinein ein Wort gesprochen ist, ist häufig eine andere, als wir es auf den ersten Blick vermuten. Häufig wird uns das erst klar, wenn wir den Kontext betrachten. Ein sehr krasses Beispiel dafür bietet Galater 5, Vers 14. Da heißt es, zunächst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und im nächsten Vers, Vers 15, wenn ihr aber einander beißt und kratzt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also doch recht drastisch. Nicht nur in der Begegnung mit Weltmenschen, auch im Miteinander der Christen gibt es wohl häufig Probleme, die sich uns erst im genaueren Hinsehen erschließen. So muss man aufgrund von Vers 15, den ich ja eben vortrug, wohl davon ausgehen, dass es nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, die in Vers 14 beschrieben wurde, sondern hier wird auf ein Defizit aufmerksam gemacht, weil es mit der Annahme unter den ersten Christen nicht immer zum Besten stand. Ich möchte deshalb den Bogen auch weiterschlagen und nicht nur den Losungstext betrachten, sondern den ganzen Abschnitt von Kapitel 14, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 7, der bei mir in der Lutherbibel überschrieben ist, von den Schwachen und Starken im Glauben. Die Jahreslosung selbst ist dann in diesem Zusammenhang für mich, ohne etwas vorwegnehmen zu wollen, das Fazit dieses ganzen Abschnittes. Ich möchte noch kurz beten. Ja, Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns auch heute wieder erquickt. Es gibt uns Ausrichtung und Ermutigung und hilft uns, unsere Bestimmung zu leben. Danke, dass du jetzt bei uns bist in dieser Stunde. Schenke du Segen, Herr, und schenke du uns offene Ohren und lass uns deutlich werden, wo du uns meinst. Amen. Ein Afroamerikaner wünschte, in eine New Yorker Gemeinde einzutreten, und er ging deshalb zum Pastor. Eine solche Gemeinde mit so gutem Ruf, das wäre doch etwas für ihn. Der Pastor war allerdings entgegen seiner Hoffnung etwas reserviert und sagte, ich bin mir nicht sicher, ob es unseren Gemeindemitgliedern recht sein wird, wenn sie in diese Gemeinde eintreten. Also, junger Mann, ich schlage Ihnen vor, Sie gehen erstmal nach Hause und beten darüber, fragen den Allmächtigen, was er dazu meint, und dann kommen Sie mal wieder und dann reden wir nochmal. Nun, der Mann ging nach Hause, betete und hatte auch die Erkenntnis und ging wieder zurück zum Pastor und sagte, hier bin ich wieder, Herr Pfarrer, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich sprach mit dem Allmächtigen über die Sache und er sagte mir, bedenke, dass es sich um eine sehr exklusive Gemeinde handelt. Du wirst wahrscheinlich nicht hineinkommen. Weißt du, ich versuche es auch schon seit vielen, vielen Jahren, aber es ist mir bis heute nicht gelungen. Ja, diese Begegnung, die noch nicht mal einmal unbedingt erfunden sein müsste, obwohl sie es wohl ist, kann sich in ähnlicher Form vielfach schon ereignet haben und auch noch ereignen. Da ist es so, dass wir einerseits voller Empathie den Satz, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob, in uns aufnehmen und im nächsten Moment schon uns schwer tun mit einem Bruder oder einer Schwester, die nicht in allen Einzelheiten unserem Bild von dem entspricht, was ein ordentlicher Christ ist. Bei dem geballten Wissen, was wir über die tiefsten Tiefen unserer eigenen Seele haben, sollten wir uns eigentlich schwer tun, Geschwister abzulehnen. Ist doch das Wissen über unsere eigenen Unzulänglichkeiten, das uns verurteilen könnte, viel, viel größer als das, was wir unseren Geschwistern vorwerfen können. Betrachten wir die Losung mal etwas genauer. Es geht in ihr um zwei Ereignisse. Eines, das schon geschehen ist, und ein weiteres, das sich jeden Tag aufs Neue ereignet. Das Erste, was schon geschehen ist, ist, Christus hat uns angenommen zum Lobe Gottes. Das ist abgeschlossen, unüberbietbar und endgültig. Christus hat uns angenommen. Und das Zweite, was immer wieder geschehen soll, nehmt einander an. Und so ist es wohl auch immer wieder, dass dieses vollbracht wird. Die von uns selbst gefühlte Annahme ist allerdings für viele ein Problem. Da fragt man sich schon einmal, warum finde ich in meiner Gemeinde eigentlich so wenig Beachtung? Warum sehen die anderen meine Nöte nicht? Sie kennen doch das, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Sie wissen es doch. Und sie berufen sich selbst in ihren Ansprüchen darauf, wie Christen miteinander umgehen sollten. Aber mir persönlich bleiben sie so vieles schuldig. So fragt sich so mancher, warum erlebe ich das nicht, dass man sich so verhält, wie Paulus es anmahnt? Warum stehe ich als Christ so oft alleine da, wenn ich Probleme habe? Das Neue Testament ist doch voller Appelle, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und doch erfahren wir immer wieder, dass die Kenntnis des Willens Gottes für unser Handeln nicht unbedingt die von uns ersehnten Folgen hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Wir dürfen davon ausgehen, dass Paulus wusste, weshalb er diesen Appell an die Römer richtete. Wir alle kennen das Problem eines Einzelkämpfer-Christentums, das auf sich selbst fokussiert ist und sehr sensibel ist für die eigenen Nöte, aber die der anderen nicht sieht. Ein Christentum, das sich nur die eigenen Bedürfnisse durch eine persönliche Betroffenheitsbrille sieht, das um sich selbst und seine eigene Befindlichkeit kreist und trotz größter physischer Nähe zum Mitbruder oder zur Schwester seine Nöte nicht zu sehen vermag. Wie kann man dem begegnen? Wie erreichen wir, was Paulus in 1. Korinther 10, Vers 24 ausspricht? Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Liegt die Lösung darin, dass wir das, was wir entbehren, entschlossen einfordern von den anderen Gottesdienstbesuchern oder von unserer Gemeindeleitung? Was änderte sich dadurch? Was bewirken Appelle an Geschwister? Vielfach sicherlich nicht das, was wir uns erhoffen. Warum tut sich nichts? Nun, der Grund kann sein, dass ich meinen Mitmenschen, so sagt es zumindest die Erfahrung, nicht durch gute oder gut gemeinte Appelle verändern kann. Es ist zu befürchten, dass all unsere Klagen letztlich nicht zum Ziele führen, sondern im Frust enden. Am Ende fühlen wir uns ohnmächtig und ziehen uns zurück in unser persönliches Schneckenhaus. Das kann sogar dazu führen, dass Geschwister sich ganz aus der Gemeinde zurückziehen. Dann sagt vielleicht schon mal jemand, es reicht mir, wenn ich Jesus habe. Ich brauche keine Gemeinde. Wir kommen auch so ganz gut zurecht. Und sie erkennen nicht, dass Jesus uns in seine Gemeinde haben will, dass er die Gemeinde gestiftet hat für uns und dass es eigentlich kein Christsein als Einzelkämpfer geben kann. Dass wir einander gegeben und aufgegeben sind. Gott hat uns eine Verantwortung füreinander gegeben. Die wollen wir wahrnehmen. Wie wollen wir sie wahrnehmen, wenn wir uns den Geschwistern entziehen? Wie können wir uns für uns selbst allein in der Liebe leben? Wie geht das? Gott hat einen Segen auf seine Gemeinde gelegt. Er hat sie für uns gegründet, damit wir an Christi Stadt füreinander da sind, damit wir gemeinsam miteinander wachsen in der Heiligung immer mehr hin zu ihm. Anders gestaltet sich die Situation, wenn wir die Perspektive wechseln. Die Frage ist dann nicht mehr, was kann die Gemeinde für mich tun, sondern was kann ich für die Gemeinde tun? Schauen wir doch auf Jesus. Als Jesus in die Welt kam, kam er nicht, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und um uns die Last abzunehmen. Ja, noch viel mehr, um sein Leben zu geben für viele, was sage ich, für jeden von uns. Und wozu sind wir in diese Welt gekommen? Wenn ich mich mit der Frage, was kann ich tun, beschäftige, so komme ich der Lösung des Problems ein wenig näher. Im Handeln Gottes durch mich liegt der Schlüssel zur Lösung des Problems. Indem ich selbst es zulasse, dass Gott durch mich handelt, wenn ich also lebe, was ich anhand seines Wortes als richtig und gut erkenne und nicht mehr auf die Defizite meiner selbst oder die meines Gegenübers schaue, öffnet sich die Tür zu einer Gemeinde, nach der wir uns sehen. Dieses Geheimnis gilt im Übrigen auch für die Beziehung von Ehepartnern. Indem ich mein Bemühen darauf setze, für den anderen da zu sein und ihm Ergänzung und Hilfe zu sein für seine Nöte, erfahre ich, wie er oder sie desgleichen auch für mich ist. Solange ich mich nicht selbst aufmache, meine Trägheit überwinde und am Leben des anderen Anteil nehme, wird sich nichts ändern. Auch mit dem intensivsten Bemühen werden wir in der Bibel keinen Satz finden wie »Sieh zu, dass dein Nächster deine Wünsche befriedigt« oder »Pass auf, dass man dich nicht übervorteilt«. Wie heißt es in Galater 6,2? »Einer trage des anderen Last«. Des anderen Last. Wie soll das gehen, wenn du meinst, die Gemeinde nicht mehr zu brauchen, weil sie deinem Anspruch nicht zu genügen vermag? Die kleine Geschichte von dem Afroamerikaner, der nach einer Gemeinde suchte, zeigt uns, wie verquer wir doch oft denken, wie wir durch übertriebene Erwartungen an andere, Erwartungen, die man übrigens selbst kaum in der Lage wäre zu erfüllen, durch Erwartungen, die einem idealistischen Weltbild und auch Menschenbild entsprechen und die nichts wissen von der Verlorenheit des Menschen ohne Gott, der auf das Gesetz baut, die Realität aus dem Blick verlieren kann. Jesus ist gekommen, die Sünder zu rufen, so heißt es in Matthäus 9, Vers 13, nicht die Perfekten. Nach dem Perfekten würden wir auch hier, denke ich, vergeblich suchen. Entschuldigt. Bedenken wir immer wieder, dass wir selbst als gefallene Schöpfung, wie es eine alte Geschichte erzählt, als Sucher nach der vollkommenen Gemeinde die Ersten wären, die durch ihre eigene Unvollkommenheit eine solche Gemeinde verhinderten. Selbst dem gegenüber, der uns errettet aus der Sündenflut, stellen wir unbedacht Forderungen, über die man nur den Kopf schütteln kann. Auch dazu eine kleine Geschichte. Es hat schon seit Tagen geregnet, langsam treten die Bäche über die Ufer, die Flüsse schwellen an und das Wasser dringt vor bis in die Städte. Das THW kommt in einen Ort und nimmt die Menschen auf, um sie aus dem Wasserfluten herauszuholen. Nur ein Mann, der da vor seinem Haus steht mit Gummistiefeln an, der will nicht kommen. Man ruft, kommen Sie, wir nehmen Sie mit, Sie müssen hier raus. Nein, nein, sagt der Mann, das ist nicht nötig, das können Sie nicht wissen. Ich bin Christ, Gott wird mir helfen, Gott wird mich hier herausführen. Holen Sie ruhig die anderen ab, das ist notwendig, aber ich bleibe hier. Einen Tag später fährt ein kleines Boot durch den Ort und schaut, ob vielleicht noch jemand da ist, der nicht gerettet ist und trifft auf diesen Mann und will ihn auch wieder aufnehmen, aber was er sagt, ist das Gleiche. Ich bin Christ, ich brauche das nicht. Gott hilft mir. Ich brauche eure menschliche Hilfe nicht. Den nächsten Tag, es ist ein Loch im Dach. Der Mann hat wohl schon die Ziegel herausgenommen, sich gerettet auf dem First und sitzt dort und schaut in die Ferne und auch immer wieder nach oben. Da kommt ein Hubschrauber und man ruft mit einem Megafon: Kommen Sie herein in unser Boot, wir lassen eine Strickleiter herunter. Nein, sagt der Mann, stopp, halt nicht, retten Sie andere, ich werde gerettet. Einen Tag später, das Wasser steigt weiter, der Mann ist tot. Ist tot, er kommt ins Paradies als Christ. Und er wendet sich sofort an Jesus und sagt: Jesus, also alles, was recht ist, wie konntest du das zulassen? Ich habe auf dich gewartet und du hast mich nicht gerettet. Jesus sagt: Das ist aber komisch. Ich habe dir das THW geschickt. Einen Tag drauf habe ich dir ein Boot geschickt und dann, wie war das nochmal? Ach ja, da habe ich dir am letzten Tag habe ich dir auch noch einen Hubschrauber geschickt und du bist nicht eingestiegen. Gott handelt an uns und mit uns, aber wir stellen uns häufig blind gegenüber seinen Liebeserweisungen. Gott handelt an uns durch sein Wort, durch unsere Geschwister und durch Situationen, in die er uns stellt. Das können manchmal auch sehr unangenehme Situationen, Krankheiten sein, was auch immer, Not, aber auch Positives. Die Jahreslosungen sind des Öfteren aus unterschiedlichen Gründen verkürzt. Es besteht die Gefahr, dass Wesentliches fehlt. In diesem Jahr fehlte auch etwas, was ich allerdings vorgelesen habe, nämlich das Darum. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Diese Verkürzungen können unbeabsichtigt sein. Vielleicht ist es aber auch Absicht. Man kann es nicht immer so ganz durchschauen. Wir wollen aber deshalb unsere Aufmerksamkeit auf den ganzen Text von Römer 14,1 bis 15,7 richten, um den Gehalt dort zu erkennen. Der diesjährigen Losung, wie gesagt, fehlt das Warum, Darum. In dem Text werden wir es aber finden. Wenn Paulus uns auffordert, einander anzunehmen, dann können wir uns an vier Sätzen orientieren, was das bedeutet. Ich habe herausgegriffen, erstens das Wen nach Vers 14, Kapitel 14, Vers 1. Wen sollen wir annehmen? Den Schwachen im Glauben nehmt an. Zweitens das Wie, Vers 14, Kapitel 14, Vers 10. Wie sollen wir handeln? Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Drittens dem Wem in Kapitel 14, Vers 19. Welches sind die Verhaltensweisen, denen wir nacheifern sollen? Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Und als letztes, viertes und letztes, an wem richten wir uns aus? Kapitel 15, Vers 5 und 6. Handelt Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass diese vier Appelle die Aspekte beinhalten, die das Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob ausmachen. Um es noch einmal zu komprimieren, nehmt die Schwachen an, handelt so, dass sie auferbaut und gestärkt werden, strebt nach Frieden untereinander und Gott ist unsere Mitte, gebt ihm allein die Ehre, lasst alles seiner Ehre dienen. Worum geht es im Letzten? Im Letzten geht es darum, sich auszustrecken nach dem Wesen Jesu. Und es geht um seinen Heilsplan mit dieser gefallenen Schöpfung, mit dir und mit mir. Dafür jagen wir dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Lasst es uns durchbuchstabieren. Erstens, das nehmt den Schwachen an. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Dieses Thema umfasst 30 Verse. Sie haben sie ja auf der Rückseite des Gottesdienstblattes. Ein sehr umfangreiches Thema. Es ist so viel, dass ich in der Evangelienlese darauf verzichtet habe, Kapitel 14 auch vorzulesen, sonst hätten Sie müde Beine bekommen. So können Sie es noch jetzt oder zu Hause ein wenig nachlesen. Vers 14,1, mit dem es beginnt, hat eine Parallele in 2. Timotheus 2,23. Dort heißt es: Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lernfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurückweisen. Es stellt sich die Frage, warum diese Ausführlichkeit? Warum betont Paulus diese Aufforderung, den Schwachen im Glauben anzunehmen, so stark? Offensichtlich liegt unserem Herrn gerade oder liegen unserem Herrn gerade die Schwachen am Herzen. Das können wir zum Beispiel in Matthäus 18, Vers 6 lesen. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, sagt da Jesus, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass er einen Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde, wo das Meer am tiefsten ist. Drastisch und eindeutig. Die Starken bedürfen nicht des Arztes, so sagt es Jesus bei der Berufung des Matthäus in Matthäus 9,9 und kurz darauf: Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Unser Herr Jesus wendet sich in einer Totalumkehr unserer Prioritäten, wie wir die Dinge sehen würden, um 180 Grad sozusagen. Ging es nach uns, wir ehrten selbstverständlich die Gerechten. Wir hofierten die Starken. Jesus sagt: Nein, nein. Er widerspricht den Pharisäern und korrigiert sie. Nicht den Großen, den Schönen und den Reichen gebührt unsere Aufmerksamkeit, unsere Zuwendung, sondern dem, was nichts ist vor der Welt. Nicht den Glaubensstarken, sondern denen, die unsicher, verzagt und zweifelnd sind. Die unsicher, verzagt, zweifelnd sind. Sie möchte Jesus zu sich ziehen. Es geht um seine Ehre. Ein Sünder, der ablässt von seiner Sünde, der umkehrt und Buße tut, der ehrt Gott mehr als der Ruhm eines Gerechten. Darum sollen wir uns auch nicht wundern, wenn wir als Gemeinde keinesfalls eine Versammlung der Erfolgreichen, der Beliebten, der Anerkannten, der Großen in dieser Welt sind. Wo versammeln sich denn die Kranken? Nun, im Wartezimmer des Arztes. Und wo versammeln sich die begnadigten Sünder? In der Gemeinde Jesu Christi. Im Feldlazarett Jesu Christi. Das Argument, sich von Geschwistern zurückzuziehen, weil sie den eigenen Ansprüchen nicht genügen oder weil sie Fehler machen, dürfte vor diesem Hintergrund im Preisgericht unseres Herrn kaum Pluspunkte einbringen. Was für ein Unheil richten wir doch an, wenn wir die angefochtenen Gewissen der Glaubensschwachen mit Streiterei über Speisefragen, über Feiertage, über angemessene Kleidung bis hin zur Farbe des Schlipses oder die Verwendung der Portokasse belasten. Wie befreiend ist es dagegen, wenn Paulus hier Klartext redet und uns ermahnt: Streitet nicht über Meinungen. Wobei auch dieser Appell natürlich wieder zum Anstoß werden kann. Denn was ist Meinung? Was ist unumstößliches Gebot? Paulus mahnt: Lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Jeder von uns wird einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen und für sich selbst, nur für sich selbst, Rechenschaft abgeben. Dann hilft es nichts mehr, zum Nachbarn zu schielen, der in unserem persönlichen Moralitätsranking noch einige Stufen unter uns steht, nackt und bloß wie wir. Da kann nur noch der eine helfen, Jesus, der unsere Sünden von uns gewaschen hat mit seinem Blut und der uns in weiße Kleider hüllt, wenn wir dereinst mit leeren Händen, aber mit dem Herzen für Jesus vor ihm stehen. Unserem Verhalten sind Grenzen zu zwei Seiten gesetzt. Erstens nicht Barrieren aufzubauen, die die Schwachen nicht überwinden können, und auf der anderen Seite auch nicht alles zu nivellieren und zur Beliebigkeit verkommen zu lassen. Paulus appelliert an unser Gewissen, wenn er sagt, was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Gott hat uns ein Gewissen geschenkt, das uns sehr wohl sagt, was zur Ehre Gottes dient und was wir zu unserer eigenen Ehre auf den Schild heben. Wenn wir unserem Herrn begegnen, hat alle Rechthaberei ein Ende. Dann stellt sich nur noch die eine Frage: Gilt Jesu Opferblut auch für mich? Bin ich ganz sein? Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Damit kommen wir zum zweiten Aspekt: Wie sollen wir handeln? Ich beginne damit, was dieses Wort nicht sagt. Es also bedeutet nicht, tue alles, was dein Bruder will, und widersprich ihm nicht. Es bedeutet auch nicht, den schmalen Weg breit zu machen. Auf der anderen Seite aber auch nicht, ihn mit unnötigen Barrieren zu verstellen. Das muss auch nicht sein. Gottes Weg ist gut. Der schmale Weg ist nicht dafür gedacht, mich einzuschränken, sondern er soll mich bewahren vor den Gefahren des tausendfach vermienten breiten Weges. Insofern ist der schmale Weg nicht Einengung und Zwang, sondern eine weise Führung und Bewahrung in Geborgenheit. Eine Burg für meine Seele. Den Weg über Gebühr einzuengen, ist sicherlich wenig hilfreich. Paulus macht das am Beispiel der überkommenen Feiertagsgebote und Speisevorschriften deutlich. Sie können unser Gewissen belasten, bauen Stoppschilder auf gangbarem Wege und lassen uns letztendlich in selbstgegrabene Fallgruben stolpern. Es ist immer wieder erstaunlich, wie einfach und klar Gottes Worte doch sind. Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Und jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Allein diese beiden Feststellungen aus Römer 15 sind geeignet, unsere Schritte auf dem von Gott gewiesenen guten, schmalen Weg zu leiten. Die komplizierten Fragen der Speisevorschriften, die die Pharisäer nicht in den Schlaf finden ließen, löst Gott in kaum zu überbietender Kürze und Klarheit. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und nicht nur das, er stellt die Beziehung zwischen Juden und Heiden auf eine ganz neue Basis. So hat Gott in seiner großen Gnade auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Der Weg Jesu Christi ist frei für alle, auch für uns. Wir Christen sind so häufig Bedenkenträger. Gottes Weisungen sind uns zu einfach. Wir hätten es gern ein wenig komplizierter und anstrengender. Einander annehmen, na gut. Aber da müsste doch erstmal das eine oder andere vorher geklärt werden. Aber Moment, bitteschön, wie war das denn mit Jesus? Wie hat er uns denn angenommen? Etwa mit: Stellt euch mal alphabetisch in die Reihe, zieht eine Nummer, stellt euch in die Warteschlange, bis ihr dran seid, füllt den Antrag aus, bewährt euch, zeigt, was ihr vorzuweisen habt und. Wie heißt es dann doch? Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Baut auf. Unser Herr bietet uns einen geistlichen Lastenausgleich an. Er tut alles für uns und wir dürfen Gott loben und preisen, indem wir uns unserer Geschwister annehmen. Wir dürfen mitbauen an dem Reiche Gottes. So sagt es Petrus. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistigen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind in Jesus Christus. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dieser parallele Appell in Galater 6,2 weist uns auf Christus. Er, Christus, gibt uns Wegweisung. Mehr noch, er ist der Weg. Er ist der Weg. Sein Joch ist sanft und seine Bürde ist leicht. Petrus mahnt uns, vergeltet nicht Böses mit Bösen und Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Darin, wie ernst wir es mit unseren Geschwistern meinen, zeigt es sich, ob wir wirklich aus der Liebe leben, die uns geschenkt ist in unserem Herrn. Und damit sind wir schon mittendrin im dritten Punkt. Welches sind die Verhaltensweisen, denen wir nacheifern sollen? Kapitel 14, Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ach, dass doch nicht die vermeintlichen oder tatsächlichen Schwächen und Fehler unserer Geschwister unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, sondern dass wir vielmehr unseren Blick auf Christus in unserem Nächsten richteten und gemeinsam seinem Wege nachstrebten. Dass wir den Mangel des anderen spürten und ihm aushülfen. Dass wir einander erfreuten in einer Gesinnung, die bestimmt ist von Liebe und Fürsorge füreinander. Einer Fürsorge, die den Nächsten mit den erbarmenden Augen unseres Heilandes sieht und bereit ist, sich aufzuopfern für ihn, auf das nicht mehr ich, sondern Christus regiert in mir. Es gibt eine kleine Anekdote von Martin Luther, die ich nur noch sinngemäß wiedergeben kann. Da klopft der Teufel an die Tür des Hauses von Martin Luther und Martin Luther kommt in seinen Puschen angeschlurft. Ja, was ist denn? Der Satan sagt, wohnt hier Martinus Luther, Dr. Martinus Luther? Nein, sagt Luther, der wohnt hier nicht, hier wohnt Jesus Christus. Worauf der Teufel seinen Schwanz einzieht und sich von dann macht. Das Bild vom Lebenshaus, in dem wir wohnen, kann uns gut verdeutlichen, worauf es ankommt. Theoretisch denkbar sind ja für uns viele Varianten. Einmal können wir leben mit Jesus, indem wir ihn in einen Kellerraum zuweisen, im Durchgangsflur vielleicht, als Kaffeebesucher, im Gästezimmer, als Übernachtungsgast, Untermieter, Eigentümer einer Eigentumswohnung, bis hin, dass wir ihm das ganze Haus, unser Lebenshaus, übergeben. Eine Übergabe mit Eintrag ins Grundbuch. Das ganze Haus sei das Seine. Sein sind wir wirklich nur, wenn wir ihm alle Räume unseres Lebenshauses übergeben. Da müssen wir auch nicht mehr überlegen, ob wir im Augenblick Besuch empfangen können, ob unser Haus auch aufgeräumt genug ist. Wir haben jederzeit offene Türen. Und Jesus brauchen wir auch nicht mehr einzuladen, denn er ist in diesem Lebenshaus und ihm gehört es auch. Wenn Jesus von unserem Lebenshaus Besitz ergriffen hat, wenn er allein im Fokus unserer Aufmerksamkeit steht und wir christusgemäß denken und handeln, dann werden wir einmütig mit einem Munde Gott loben, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. So steht es in Kapitel 15, Vers 5 und 6. Damit sind wir beim vierten und letzten Punkt angelangt. Wer ist es, nach dem wir uns ausrichten? Nun, das dürfte klar sein. Wer soll unser ganzes Leben bestimmen? Handelt Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jesus gemäß, diese zwei Worte, nicht mehr. Jesus gemäß, ein großes Wort, ein radikaler Anspruch. Das bisher Gesagte weist uns dahin den Weg. Ich wiederhole noch einmal, erstens den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinung, das Wie. Lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Drittens, wem? Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Und dem viertens, wer? Wer ist die Mitte? Wer ist die Tür, der Weg, die Wahrheit, das Leben? Handelt Jesus Christus gemäß. Jesus Christus, das ist ein einziger Lobgesang, in den wir einmütig mit einem Munde Gott loben, den Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Jesus Christus hat uns angenommen, nicht damit wir uns selbst verwirklichen, was für ein Unfug, zum Lobe Gottes, indem wir einander annehmen in der Gesinnung Jesu Christi, geben wir ihm die Ehre und preisen seine Herrlichkeit. Welch ein Vorrecht, ihn loben zu dürfen, teilzuhaben an seinem Wesen und schon jetzt mit unseren Geschwistern das leben zu dürfen, was endlich und letztlich in seiner Gegenwart unsere Bestimmung sein wird. Vieles könnte ich noch sagen, aber nichts wäre es gegen das, was Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, uns in 1. Johannes 4, 7 folgende unter der Überschrift Gottes Liebe verpflichtet zur Bruderliebe mit auf den Weg gibt. Und womit ich schließen möchte, so öffnet nun eure Herzen und lebt in der Liebe Jesu. Gottes reines Wort, 1. Johannes 4. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen auch wir uns untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns so untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns ist vollkommen. Darum erkennen wir, dass wir in ihm bleiben, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder, Liebe. Der Gott der Hoffnung aber erfülle uns mit aller Freude und Frieden im Glauben, auf dass wir immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.